sich als Scheinriese erwiesen. Diese medial auch etwas aufgeblasene Geheimorganisation entpuppt sich als das postpubertäre Geschwätz im Suff zweier Jugendlicher. Von Gefährlichkeit, von organisierten Strukturen keine Spur. Insofern ist es, glaube ich, heute ein guter Tag, dass wir keine Organisation gefunden haben, die möglicherweise, wie es ja auch mal zu lesen stand, dem NSU möglicherweise gar noch assistiert hätte.
Ja, soweit, wer war das gerade eben?
CDU, Obmann im NSU-Parlamentarischen Untersuchungsausschuss von Baden-Württemberg, Herr Prüffrock.
Ja, Michel, du warst der ja da auch. Es ging darum, dass ehemaliger Freund des Florian H. oder Heilig ausgesagt hat, der auch in der rechtsradikalen Jugendszene drin war und der einfach in dem mal vor der Polizei gesagt hat, diese Aussage über den NSS, also Neo-Schutzstaffel. Schutzstaffel erinnert einmal an SS, die bekannte Organisation. Andererseits gab es auch mal einen NSS. Das war die Jugendorganisation der NSDAP, bevor sie dann in Hitlerjugend umbenannt wurde. Gut, das beruhte auf Aussagen von ihm. Dieser NSS soll auch mit der NSU zusammen, mit dem nationalsozialistischen Untergrund zusammengearbeitet haben. Heute hat er das gestern hat er das mehr oder weniger widerrufen. Daraufhin bezieht sich die CDU. Wie hast denn du das so mitgekriegt?
Ja, das war gestern ein ganz komischer Tag, das muss man mal einfach dazu sagen. Es waren drei Neonazi-Zeugen, die alle angegeben haben, ja, sie waren da mal aus Dummheit oder sonst was irgendwie drinne, aber sind jetzt schon längst ganz lange raus aus der NS-Szene, die es da in Heilbronn gegeben hat, und das sei alles gar nicht so ernst zu nehmen. Wie beurteile ich das? Das ist eine gute Frage. Neben diesen drei Zeugen war einer der vierte Zeuge, der Vater eines des sogenannten spätgefundenen Matzes, der, wie Florian Heilig ja bestätigt hatte, das ist ja mittlerweile nicht mehr abzuleugnen, dass es sowas wie ein NSS gegeben hat. Also ich beurteile das im Gegensatz, und ich habe mich da auch schon mit Herrn Prüffrock drüber gestritten in der gestrigen Pressekonferenz noch, doch ein bisschen arg fahrlässig, was da so getan und gesagt wird in Bezug auf die Existenz oder Nicht-Existenz des NSS. Da gab es auch noch ganz andere Aussagen dazu, aber ich finde das sehr, sehr fahrlässig. Wer den Auftritt gesehen hat, da gab es zunächst mal den André Haug, der beschrieben wurde von der Familie oder auch von dem Umfeld von Florian Heilig als derjenige wichtige Bezugsperson in dieser NS-Szene Heilbronns für ihn. Der kam mir so ein bisschen so vor, der wurde auch am längsten befragt, wie jemand, also ich habe zwischendurch immer gedacht, das ist eine V-Person. Er ließ ziemlich viele Namen fallen aus dieser Szene, sagte, ich habe mich da auch gelöst, ich bin jetzt Vater, treusorgender Vater, und das ist alles nur Scheiß, was es gewesen ist, hat aber durchaus was ganz Interessantes immer wieder gemacht. Er hat Florian Heilig angeschwärzt, nämlich, dass der homophob gewesen sei und dass er als V-Person dafür gesorgt hat, dass sein Bruder, ein Polizist, einen Termin ausgemacht hat, wo das Ganze mit den Waffen zu Rollen gekommen ist. Dem Waffenerwerb von Florian Heilig. Und auf der anderen Seite hat er auch die andere verdeckt ausgesagte Zeugin, die langjährige Freundin von Florian Heilig, Jasmin M., genannt Bandini. Auch diese Frau hat er relativ denunziatorisch eigentlich behandelt. Und alles andere seien alles nur Mitläufer gewesen. Er sei Mitläufer gewesen. Florian Heilig sei eigentlich auch ein Mitläufer gewesen. Und die Figuren, die relevant gewesen seien, seien ganz andere gewesen. Das war so das Erste. Was dabei schon rauskam, ist, dass er mit dem Vater einer weiteren Person, diesem Matze, Matthias K., der Vater dessen Betreuer gewesen ist. In der Ausbildung, nach der Zeitsoldatenausbildung des Vaters, war der Vater dann, als er zum Erzieher umgeschult worden ist, unter anderem der Betreuer von eben diesen André Haug. Aber Haug Matze, der Sohn von ihm, der angeblich aus Rebellion gegen Vater und das pädagogische Geschwätz der Mutter, sein pädagogisches Geschwätz, in die Nazi-Szene reingegangen ist, hätte ihm endlich den richtigen Weg gewiesen, aus der Nazi-Szene heraus, etc. So, also erstmal dieses Setting war so aufgemacht, die beiden Ks kamen dann später und zwischendurch gab es dann noch einen weiteren Nazi-Zeugen, auch ganz interessant. Der war nämlich mit Florian H. A. ganz am Anfang in der Grund- oder Hauptschule, ich weiß gar nicht, was das jetzt gewesen ist, in der 7., 8. Klasse und hat gesagt, ja, in Eppingen, da hatten wir eine gute jugendliche Nazi-Szene, die da in der Klasse relativ stark gewesen ist. Ich bin letztes Jahr aus der MPD in Sinsheim ausgetreten, wo ich in den organisatorischen Schulen, aber nur ganz kurz gewesen bin, aus jugendlicher Dummheit und so weiter, weil mir dieses Nazi-Geschwätz doch nicht so gemacht hat, hat aber mehrere Jahre erduldet. Er hatte auch wiederum gegenüber der Freunde von Florian Heilig versprochen, er würde sich drum kümmern, was denn jetzt der Grund, wer ihn denn da bedroht und wer da möglicherweise für den Tod gewesen, hat er natürlich nicht gemacht, aber auch ganz pünktlich ist er, wie gesagt, aus der Nazi-Szene ausgestoßen. Und dann kam als drittes von diesen drei jungen Nazis eben halt, wie gesagt, der Matze. Und da dachtest du auch erst, also wenn du ihn so sahst, was, so ein junges Büschle. Ich habe schon mal so einen ähnlichen Typus gesehen in einem Prozess unten in Lörrach. Da war der Ortschef der Partei Die Rechte, das war auch so ein junges Büschle, ganz intelligent. Also gab sich intelligent, sehr intelligent. Und das merktest du jetzt bei ihm dann auch. Also je länger seine Befragung eigentlich wurde, desto interessanter wurde, wie er systematisch gelogen hat. Also das heißt, auf der einen Seite haben wir also Nazi-Zeugen gehabt, die versucht haben, alle möglichen wegzudrängen. Führer gab es da sowieso keine und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite, also praktisch das zu minimieren, was es da war. Er erklärte jetzt diesen NSS so, er sei mit irgendwelchen Freunden aus der Clique, die so 12, 15 Personen betroffen hatte, nach Dresden gefahren. Da wurde er gefragt, ja, wie sind Sie hingekommen? Es kostet ja viel Geld. Ja, das haben mir die beiden anderen bezahlt. Ja, entschuldigen Sie, aber wie heißen die denn? Das weiß ich nicht mehr. Und so ging das praktisch, dieses Spiel ging immer weiter, ja, also das heißt.
Das meinst du mit systematisch gelogen?
Systematisch gelogen, würde ich jetzt einfach sagen. Und du merktest, er ging relativ intelligent vor. Wo er nicht weiter konnte, wo ihm Bilder gezeigt wurde, sagte, ach so, den Christian Sprang, der heißt Christian Sprang. Bei mir war er nur unter seinen Spitznamen bekannt. Ich weiß nicht, Wolpi oder Welpi oder sowas ähnliches, ja. Mhm. Und das ist der gleiche, der da von der Hakenkreuzfahne posiert hat, etc. Und insofern ist das, fand ich das jetzt so, als wenn man das als ein Gesamtbild so anguckte, wenn man mal den Vater wegnimmt, der aber durchaus eine Scharnierfunktion hat, also sowohl zu Haug als auch zu seinem eigenen Sohn, dann muss man schon sagen, das klang doch alles sehr, sehr abgesprochen. Ich würde diese Aussage, die Herr Pröfferkötter von der CDU getroffen hat, wahrlich nicht treffen. Wir können ja mal reinhören. Offensichtlich hat dieser Eindruck bei anderen durchaus andere Reaktionen hervorgerufen. Nehmen wir mal zunächst mal nach Herrn Pröfferk nochmal den Herrn, jetzt muss ich gerade gucken, den Herrn Sacellario.
Gab es einen NSS? Ich muss sagen, ich bin nicht schlau. Ich will das Ergebnis nicht vorweggreifen, aber ich glaube, dass der NSS keinen realen Hintergrund hat. Die Akteure, die jetzt hier im Raum sich dazu geäußert haben, haben bei mir nicht den Eindruck vermittelt, als ob es ernsthaft eine solche Organisation gegeben hat, die irgendwelche Strukturen hat, die in irgendeiner Form, sag ich mal, eine Gefahr ist.
Ja, also das sagt Lario, also man sieht eine CDU-SPD-Übereinstimmung der Obleute von CDU und SPD. Der Eindruck, der so geschaffen worden ist durch diese Befragung an diesem Vormittag, hat offensichtlich Wirkungen gezeigt. Nun weiß man ja, dass Mundlos oder Böhnhardt, auch 17-jährig, sehr erstens ideologisch schon einigermaßen tough und zweitens auch im Frageverhalten, die ja ziemlich viel Kontakt mit Polizisten hatten, sehr effektiv ignoriert haben, vertuscht haben, dort gesagt haben, was zugegeben haben, wo es nicht anders zuzugeben war. Also sowas kennt man ja schon auch aus anderen Nazi-Strukturen, die so bekannt geworden sind. Wenn man zugleich noch dazu weiß, und leider hat es der Ausschuss dazu nicht gefragt, dass die sogenannte Anwerbung für das NSS auf dem Treffen Dresden 2011 Februar stattgefunden haben soll, in einem halbstündigen Kadergespräch dazu, und angeblich aber er gar keinen Kontakt hinterher gehabt haben soll. Aber bekannt ist, dass ICQ und Quick die primären Kommunikationsformen gewesen sind. Dann muss man sich natürlich schon fragen, was ist da nicht eher umgekehrt so, dass hier ganz systematisch belogen worden ist und dass es sehr wohl sowas geben kann. Wenn man sich nochmal vergewärtigt, wir haben das Jahr 2011. Die alle sagen, sie sind seit mindestens 2010 in dieser Szene drinne gewesen. Sie seien, die Hälfte ungefähr sei auch regelmäßig zu Demonstrationen gemeinsam gefahren. Wenn man das also so ungefähr weiß, dann muss man eben halt zur Kenntnis nehmen, dass in diesem gleichen Jahr es eine Durchsuchungsaktion gegeben hat gegen eine Standarte Württemberg und Ermittlungsverfahren gegen 17 Beschuldigte eingeleitet worden sind. Standarte Baden-Württemberg als eine krypto-narzisstische Organisation, die auch darauf gerichtet war, Gegner einzuschüchtern etc. Dieses Verfahren ist bis zum heutigen Tage nicht abgeschlossen worden, weder an die eine noch die andere Richtung, zumindest wie es öffentlich bekannt ist. Also wenn man diesen Komplex sich so anguckt, dann darf man mit Fug und Recht seine Zweifel haben, ob das nicht eine gelungene Präsentation im National NSU Untersuchungsausschuss im Baden-Württembergischen Landtag ist. Wir haben jetzt CDU und SPD dazu gehört. Wir können jetzt noch mal reinhören, was der Herr Filius von den Grünen gesagt hat und was der Herr Goll gesagt hat. Vielleicht mal hintereinander diese beiden noch mal gespielt, dann können wir weitermachen.
NS, also bei dem bei der Neoschutzstaffel, so wie es ja dann heißt, da habe ich meinen großen Zweifel, dass die zwei Personen nicht dem Zeugen entsprechend bekannt sind, mit dem er nach Dresden gefahren ist und auch wieder zurückgefahren ist, wenn der Kreis sich eigentlich auch nicht unüberschaubar ist, sondern aus dem Bereich von der Harmonie dann halt raus stammt. Aber das sind jetzt alles mal Punkte, die wir hier mal sehen müssen. Der Komplex Florian Heilig, wir haben uns, ich denke, als Ausschuss sehr viel Zeit dafür genommen, dieses auch aufzuklären. Es bleiben sicherlich weiterhin noch Fragezeichen da.
Persönlich sagen, da ist für mich gar nichts rausgekommen. Eigentlich, das war nicht ertragreich, wobei man jetzt darüber rätseln kann, ob die so glatt waren. Da konnte man beim André Haug konnte man den Eindruck schon haben, sehr cleveres Verhalten. Dann beim Klabunde vielleicht eher unbedarft. Aber Tatsache ist, man muss natürlich auch überlegen, die haben den Eindruck gemacht, die wollen mit der Szene nichts mehr zu tun haben. Die erzählen uns das Notwendigste. Und war für mich eigentlich, da kann man wieder sagen, so noch so. Ich bin hinterher genauso schlau wie vorher. Man merkt aber zunehmend, dass wir wahrscheinlich im Fall Florian Heilig an unsere Grenzen gestoßen sind. Da kommen wir wahrscheinlich nicht viel weiter und es wird eigentlich Zeit, wie wir es planen, dass wir uns dem Fall Kiesewetter zuwenden.
Soweit nochmal Professor Goll, Ex-Justizminister der FDP in der Landesregierung mit Mappus und davor auch schon lange Jahre gewesen. Also, der Ausschuss kommt an die Grenzen seiner Aufklärung. Ich habe es gestern sehr bedauert, dass zum Beispiel die Dichte der Aktionen, also zum Beispiel die NPD-organisierte 1. Mai-Organisation von Anmelder waren die jungen Nationaldemokraten. Einer davon haben wir ja gehört, der ehemalige Klassenschüler und dann wiederum in Geradstetten in der Ausbildung zum Schluss unmittelbar in dieser Woche vor dem Tod von Florian Heinig wieder getroffen in Geradstetten. Heiko Weiß, der erst sich letztes Jahr aus der NPD via Nichtbezahlung der Beiträge entfernt haben will. letztes Jahr. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, I like NPD war auf der Webseite von dem Matze bis vor 4 Wochen drauf. Er will aber schon 2011 ausgestiegen sein. Ja, also nur damit nochmal die Dimensionen, also diese ganz offenkundigen Dimensionen klar werden. Bei der Polizei erzählt er, Michel Kiesewetter hätte ihm...
kannte Michel Kiesewetter.
Nein, Florian Heilig hat ihm erklärt, dass Michel Kiesewetter, dass er wisse, wer sie ermordet habe. Im Ausschuss sagte er, nein, hat er mir nicht erzählt. Also das ist ganz offenkundig, da ist systematisch gelogen worden. Also auch diese verdrückten Eindrücke waren da eher schwaches Bild davon.
Gut, also ich meine, das letzte ist ja noch ein sehr wichtiger Punkt, dass diese Aussage über Florian Heilig, dass er das auch einem Freund erzählt hat, er wisse, wer da die Michel Kiesewetter umgebracht hat.
Nicht nur Freunde, mehreren das offensichtlich.
Mehreren.
Aber sie wollten alle sich nicht an weder Personen noch an Gruppen wie Aktion Heilbronn oder sonst was, Aktionsgruppe Heilbronn etc. All das wollten sie sich natürlich nicht erinnern und war ihnen völlig unbekannt.
Was gab es sonst noch bei dem Ausschuss?
Ja gut, das andere war nochmal ein gelungenes Beispiel von Untersuchungen, die, wie man sieht, dass man Branduntersuchungen bei der baden-württembergischen Polizei doch vernünftig machen kann, an einem Beispiel. Man muss dazu sagen, ich hätte das gerne jetzt auch nochmal auf unserer Webseite dokumentiert. Mittlerweile scheint es aber Aufnahmeverbote zentral gesteuert vom Innenministerium für alle sämtlichen Polizeibeamten auch zu geben, sodass wir praktisch gar keine Tonaufnahmen mehr mit Ausnahme der Bewertung der Obleute bekommen. Das ist auf der einen Seite taktisch ziemlich dumm vom Innenministerium, wie da offensichtlich die Sachen laufen. Angeblich sind es ja immer die individuellen Entscheidungen der Polizeibeamten. Herr Ramakas zum Beispiel hat auch bei der ersten Einvernahme nichts gemacht. Auch keine Tonaufnahmen geduldet. Das ist immer sehr traurig bei Herrn Ramax, das verstehe ich das natürlich, weil diese EG-Umfeld und ihre Ermittlungen doch sehr dubios sind, wann sie was finden, wann sie was nicht gefunden haben. Also insofern ist das durchaus verstehbar, dass er lieber nicht zitierbar sein will und für andere nachverifizierbar, für die Öffentlichkeit nachverifizierbar ist. Ja, das ist sehr traurig. Also auf der anderen Seite auch die Entlastenden, dass es durchaus vernünftige Polizeiarbeit in Baden-Württemberg gibt. Am Beispiel einer Branduntersuchung, einer Selbstverbrennung. Wobei als Nebenpunkt auch nochmal, und das vielleicht auch nochmal jetzt abschließend gesagt zu Florian Heilig, der ja nicht mehr auftauchen soll im weiteren Verlauf, zu den Ermittlungen zu Florian Heilig, da wurde unter anderem auch nochmal deutlich, dass wenn es in einem Wagen heiß wird, auch der Airbag sich auslöst und dass wiederum das wieder mit einem Zündmechanismus ist, weshalb das wiederum zu nebenher bemerkt explosionsartigen Verpuffungen führen kann. Also ein ganz anderer Geschehensablauf.
Die Rolle der explosionsartigen Verpuffung ist ja, dass ein Zeuge so eine Verpuffung gesehen hat und gesagt hat, da lief niemand von dem Wagen weg und darauf beruht ganz wesentlich auch diese Selbstmordtheorie. Ja. Aber jetzt noch mal zu diesem Vergleich. Sie haben also einen anderen Fall untersucht, in dem auch so eine Selbstverbrennung stattgefunden hat. Was haben Sie da gemacht? Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, ich kann es ja kurz machen.
Da haben Sie das ganze Programm. Also Sie haben eine offene Ermittlung gemacht. Sie haben nicht gesagt von vornherein Suizid. Sie haben eine gerichtsmedizinische Untersuchung gemacht. Sie haben eine Funkzellenabfrage gemacht, um zu rekonstruieren, was er den ganzen Tag über gemacht hat. Sie haben sogar mit dem Autohersteller Untersuchungen gemacht, wann geht ein Feuer aus, wann bleibt es. Sie haben die Brandmittel versucht, also die Brandbeschleuniger, zu untersuchen hin, ob die identisch sind mit dem, was er in der Garage hatte bei seinem Vater etc. Also sie haben ganz systematische Untersuchungen gemacht und ich glaube 150 Zeugenbefragungen, um das alles zu rekonstruieren. Eine Ermittlungsgruppe von 12 Personen, glaube ich, hat das gemacht. Innerhalb von 4 bis 6 Wochen oder 6 bis 8 Wochen wurden noch nachgearbeitet von Ermittlungsleitern, um dann zu sagen, ja, das haben wir für sicher erklärt, das ist noch für uns für unsicher und wir sind immer noch nicht hundertprozentig, aber mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit ist es doch ein Suizid gewesen. In dem Fall war das in gewisser Weise leichter, weil der aus dem Auto dann herausgegangen ist und nicht sehr lange, sehr tief verbrannt gewesen ist. Aber sie konnten insofern auch feststellen, dass dort keinerlei Fremdgewaltanwendung gewesen ist, weil das Unterhautgewebe noch vorhanden gewesen ist, etc., etc., etc. Also da haben sie sehr intensiv mit einer 12-köpfigen Ermittlungsgruppe 6 Wochen lang intensiv gearbeitet und haben alle Ermittlungsspuren gemacht, inklusive der Auswertung daktylologischer vergleichbarer Fälle im Bundesgebiet etc. etc. etc.
Ich meine, das ist ja auch die normale Reaktion. Selbst wer sich anzündet, bleibt nicht ruhig dastehen und er muss ja noch in der Lage gewesen sein, sich anzuzünden. Also dieser Florian Heilig, der kurz darauf hätte eine Aussage machen sollen.